Die ersten gehen schon. Oh, ich bin laut. Die ersten gehen schon. Noch habe ich gar nichts gesagt. Ja, ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen wach. Danke für den Lobpreis. Und Martin, danke dir für die Abendmahlsleitung. Marvin, danke dir für den Leitvers, wo du uns schon mit reingenommen hast. Ich hoffe, ihr habt noch Kapazitäten, was aufzunehmen. Wir werden heute uns verschiedene Bibeltexte anschauen. Und genau, dafür müsst ihr wach sein. Deswegen hoffe ich, ihr seid es. Und steigt mit uns gemeinsam ein. Wenn ihr in die Bibel schaut, bei welchem Bibeltext habt ihr vielleicht das Gefühl, damit kann ich mich gar nicht so richtig identifizieren? Ja, das klang gerade schon mal hier und da so ein bisschen durch. Wo gibt es vielleicht einen Bibeltext, eine Bibelstelle? Also fragt sich das vielleicht gerade mal jeder für sich persönlich, wo man eher vielleicht einen Bogen drum macht, einen Schlenk, oder wo man vielleicht schneller drüber hinweg liest? Und wo man sagt, die Sachen, die mag ich, aber die Sachen, die sind mir irgendwie rätselhaft. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum Gott das in seinem Wort drinstehen hat. Ich denke, jeder von uns hat Stellen in der Bibel, mit denen wir uns mehr identifizieren können und andere, mit denen wir uns vielleicht schwerer tun. Und ich glaube, das geht nicht nur uns so. Ja? Ich glaube, das geht allen Gläubigen so. Und ich möchte in die Schrift reinschauen, ins Wort Gottes, und lasst uns einen Sprung in der Zeit zurück machen zu Jeremia 42. Kurz zum Kontext, weil ihr da wahrscheinlich jetzt heute Morgen nicht gewesen seid gedanklich. Es geht ums babylonische Exil. Babylon war eine Weltmacht und die Babylonier haben Israel ziemlich heftig zugesetzt. Und der Kontext von Jeremia 42, man hört das ja schon, das Kapitel ist sehr weit vorangeschritten, es neigt sich schon Richtung dem hinteren Teil von dem Prophetenbuch Jeremia, ist Jerusalem brach, liegt brach, ist eigentlich quasi zerstört, und das Volk hat die ganze Zeit nicht auf den Propheten Jeremia gehört, und das hat ins Verderben geführt. Und das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Es ist nur ein kleiner, winziger Rest eigentlich übrig geblieben von dem Volk. Die schöne Stadt, der Tempel ist zerstört. Und jetzt wenden sie sich an Jeremia. Das ist der Kontext, da befinden wir uns. Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres und Johanan, der Sohn Kareas, und Asaja, der Sohn Hoshaias, samt dem ganzen Volk, klein und groß. Also alle waren versammelt, die jetzt noch übrig geblieben sind. Und sprachen zum Propheten Jeremia: Lass doch unsere Bitte vor dir gelten und bete für uns zum Herrn, deinem Gott, für alle, die diese übrig geblieben sind. Denn leider sind wir von vielen, die wir waren, nur wenige übrig geblieben, wie du mit eigenen Augen siehst. Also eigentlich ist die Situation sehr, sehr traurig. Dass der Herr, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun wollen. Also dein Gott, sie reden so über Jeremia, dein Gott, der soll uns sagen, was jetzt Phase ist. Und dann wollen wir doch darauf hören. Und jetzt ist spannend, was Jeremia antwortet. Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen: Wohlan, ich will gehorchen. Gehorchen, ein wichtiges Wort, das kommt gleich noch häufiger vor. Merkt euch das, behaltet das schon mal im Hinterkopf. Siehe, ich will zum Herrn, eurem Gott, beten. Er macht ganz deutlich: Leute, das ist nicht nur mein Gott, das ist der Gott von euch. Ja? Er hat sich euch erwählt. Und ich will zu eurem, also sprich unserem Gott, beten, wie ihr gesagt habt. Und alles, was euch der Herr antworten wird, das will ich euch kundtun und will euch nichts vorenthalten. Selbst wenn da Punkte sind, die für mich, Jeremia, vielleicht dann gerade nicht so gut sind. Ja? Ich halte euch nichts vor, sondern ich bleibe dabei und sage euch alles. Und sie sprachen zu Jeremia: Der Herr sei ein zuverlässiger und wahrhaftiger Zeuge wider uns. Also wie ein Gerichtsprozess, ja, wir rufen Gott, den Herrn, in den Zeugenstand, wenn wir nicht alles tun wollen, was uns der Herr, dein Gott, durch dich befehlen wird. Also die Ausgangslage, die Haltung hier, man denkt, okay, es hat doch was mit dem Volk gemacht, jetzt wenden sie sich wieder wirklich Gott zu und wollen ihm gehorchen. Wenn wir nicht alles tun, was uns der Herr, dein Gott, durch dich befehlen wird, es sei Gutes oder Böses, also nicht nur das, was uns lieb ist, sondern auch das Böse, so wollen wir gehorchen der Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden. Hier sagen sie auch unseres Gottes jetzt. Auf das es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen. Wieder gehorchen. Ja? Also es geht um Gehorsam. Und nach 10 Tagen geschah das Herrnwort zu Jeremia. Da rief er Johanan, den Sohn Karias, und alle Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren, und alles Volk, klein und groß, also sind wieder alle versammelt, und sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt. Das ist euer Gebet, das ich euer Gebet vor ihn bringen sollte. Werdet ihr in diesem Lande bleiben, also in Juda, wo sie sich jetzt gerade befinden, so will ich euch bauen und nicht einreißen. Da ist Krieg gewesen, Leid, Zerstörung. Die sind fast alle ausgemerzt worden. Ja? Und jetzt ist nur noch ein kleiner Rest übrig geblieben. Und der Herr sagt aber: Bleibt in diesem Lande. Ich will euch pflanzen und nicht ausreißen, denn es hat mich gereut. Wie groß ist Gott an Gnade? Wie deutlich wird das hier? Es hat mich gereut, das Unheil, das ich euch angetan habe. Fürchtet euch nicht, wie oft kommt das in der Bibel vor, vor dem König von Babel, also habt keine Menschenfurcht, vor dem ihr euch fürchtet. Fürchtet euch nicht vor ihm, nochmal diese Wiederholung, spricht der Herr, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen. Was für ein gewaltiger Zuspruch eigentlich an der Stelle. Und Gott lässt sich des Unheils gereuen an der Stelle. Er ist groß an Gnade. Und dann sagt er aber: Werdet ihr aber sagen, wir wollen nicht in diesem Lande bleiben und so der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorchen? Und werdet ihr sagen: Nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen, wo wir weder Krieg sehen, noch Schall der Posaune hören, noch Hunger, noch Brot leiden müssen. Dort wollen wir bleiben. Dort geht es uns gut. Dort hat die Seele Ruhe. Ja, es geht sehr nach Menschenverstand. Nun, so höret des Herrn Wort, ihr übrig gebliebenen von Juda. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel. Werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, wo ihr denkt, ihr seid in Ägyptenland sicher, das soll euch in Ägyptenland treffen. Und der Hunger, vor dem ihr euch sorgt, ihr denkt, ihr habt die Fülle dort in Ägyptenland, soll stets hinter euch her sein, Ägypten, und ihr sollt dort sterben. Menschenverstand und Menschenfurcht gegenüber Gottesfurcht und Vertrauen im Gehorsam. Denn sie seien, wer sie wollen, wer sein Angesicht nach Ägypten richtet, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, der soll sterben durch Schwert, Hunger und Pest. Und es soll keiner übrig bleiben, noch dem Unheil entrinnen, das ich über sie kommen lassen will. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, gleich wie sich mein Zorn und Grimm über die Einwohner Jerusalems ergossen hat. Er macht deutlich: Leute, ihr habt es doch gesehen, was Jeremia prophezeit hat, es hat sich doch bereits bewahrheitet, ja? So soll er sich auch über euch ergießen, wenn ihr nach Ägypten zieht. Ihr sollt zum Fluch, zum Entsetzen, zur Verwünschung und zur Schande werden und diese Städte nicht mehr sehen. Der Herr hat zu euch gesprochen, die ihr übrig geblieben seid von Juda: Zieht nicht nach Ägypten, so wisset, dass ich euch heute gewarnt habe. Ja? Eine ganz, ganz klare Warnbotschaft, Mahnbotschaft. Und dann, was lesen wir, was kommt dann? Sagt Jeremia: Ihr setzt euer Leben aufs Spiel. Wir hören keine Antwort vom Volk gerade, aber es geht ganz deutlich, wie sie sich entscheiden. Ihr setzt euer Leben aufs Spiel, weil ihr mich gesandt habt zum Herrn, eurem Gott, und gesagt: Betet zum Herrn, unserem Gott, für uns, und alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird, tu uns kund. So wollen wir danach tun. Das habe ich euch heute kundgetan. Aber ihr wollt der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorchen. Sie haben gesagt, wir wollen gehorchen, aber jetzt wollen sie nicht gehorchen. Noch allem, womit er mich zu euch gesandt hat. Also auch dem Ganzen, was Jeremia sonst gebracht hat ihnen. Sie wollen einfach nicht drauf hören. So sollt ihr nun wissen, dass ihr durch Schwert, Hunger und Pest sterben müsst an dem Ort, wohin ihr zu ziehen gedenkt, um dort zu wohnen. Als Jeremia dem ganzen Volk alle Worte des Herrn ihres Gottes ausgerichtet hatte, wie ihm der Herr, ihr Gott, alle diese Worte an sich befohlen hatte, sprachen Asaja, der Sohn Hoschachias, und Johanan und der Sohn Karias und alle aufsässigen Männer zu Jeremia: Du lügst! Du lügst! Ja, also wo sind wir jetzt angekommen? Ja, jetzt sagen sie der Prophet wieder, obwohl sich alles bewahrheitet hat: Du lügst! Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen, sondern Baruch, der Sohn Nerias, hetzt dich gegen uns auf, damit wir den Chaldäern, das sind die Babylonier, übergeben werden und sie uns töten oder nach Babel wegführen. Da gehorchten Johanan, der Sohn Karias, und alle Hauptleute des Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des Herrn nicht. Dass sie im Lande Juda geblieben wären, sondern Johanan, der Sohn Karias, und alle Hauptleute des Heeres nahmen zu sich alle übrig gebliebenen von Juda, die von allen Völkern, wohin sie geflohen, zurückgekommen waren und im Lande Juda zu wohnen, nämlich Männer, Frauen und Kinder, dazu Königstöchter und alle übrigen, die Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, bei Gedalia, dem Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, gelassen hatte, und auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias. Und sie zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen und kamen nach Tachpanhes. Wir sind sofort fertig. Noch einmal gehen wir in Jeremia 44 rein. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah an alle Judäer, die in Ägyptenland wohnten, nämlich in Migdol, Tachpanhes und Memphis und die im Lande Patros wohnten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ihr habt gesehen all das Unheil, das ich habe kommen lassen über Jerusalem und alle Städte in Juda. Siehe, heutigen Tag sind sie wüst. Schaut doch an euren Umstand. Guckt doch an in Juda. Guckt euch Jerusalem sogar an. Ja? Gottes heilige Stadt. Ja? Heute liegt alles wüst da und niemand wohnt darin. Und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten, dass sie mich erzürnten und hingehen und opferten und dienten anderen Göttern, die weder sie noch eure Väter kannten. Und ich sandte immer wieder zu euch alle meine Knechte, also da hört man doch Gottes Herz richtig durch, ja? Die Propheten und ließ euch sagen, tut doch nicht solche Gräuel, die ich hasse. Aber sie wollten nicht gehorchen, auch ihr Ohr nicht neigen, dass sie sich von ihrer Bosheit bekehrt und anderen Göttern nicht geopfert hätten. Darum ergoss sich auch mein Zorn und Grimm und entbrannte über die Städte Judas und den Gassen Jerusalems, dass sie zur Wüste und Öde geworden sind, so wie es heute ist. Ich springe noch zu Vers 10 und dann ab Vers 15. Sie haben sich bis auf diesen Tag nicht gedemütigt. Ja? Also Gehorsam und Demut geht Hand in Hand, ganz eng miteinander. Fürchten sich auch nicht. Gottesfurcht geht genauso damit Hand in Hand. Und wandeln nicht in meinem Gesetz und in Ordnung, wie ich euch und euren Vätern gegeben habe. Ab Vers 15, da antworteten dem Jeremia alle Männer, die sehr wohl wussten, dass ihre Frauen anderen Göttern opferten. Also sie wussten um ihre Bosheit. Und alle Frauen, die dabei standen, eine große Menge, samt allen Volk, das in Ägyptenland und in Patros wohnte, und sprachen, das Wort, das du uns im Namen des Herrn sagst, wir wollen dir nicht gehorchen. Wie oft dieses Gehorchen vorkommt. Erst sagen sie, wir wollen gehorchen, dann sagen sie ganz deutlich, du lügst, wir wollen dir nicht gehorchen. Das Wort, das aus unserem Munde gekommen ist, das wollen wir halten. Das Wort, das aus unserem Munde gekommen ist, das wollen wir halten. Ja, erst sagen sie, wir wollen das tun, was der Prophet uns lehrt. Dann lehrt der Prophet sie was und es gefällt ihnen nicht, es schmeckt ihnen nicht. Ja, sie haben gesagt Gutes oder Böses, aber scheinbar hatten sie eine klare Vorstellung davon, welchen Rahmen das umspannen darf. Vielleicht, ob wir nach Ägypten gehen sollen oder nach Moab oder Aram oder wo auch immer vielleicht hin. Aber wir wollen nicht hierbleiben. Das war irgendwie eine Grundvoraussetzung, die sie sich scheinbar im Kopf gesetzt haben. Aber es passt ihnen nicht, das Wort, sondern sie wollen tun, was das Wort, das aus ihrem eigenen Munde gekommen ist, nach ihrem eigenen Gutdünken. Ende vom Buch Richter heißt es, der letzte Vers, jeder tat, was ihn recht dünkte, so schreibt das Luther. Ja? Jeder tat, worauf er Lust hatte. Keiner fragte danach dem Herrn. So, und der Himmelskönigen opfern und ihr Trankopfer darbringen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Oberen getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems. Da hatten wir auch Brot genug und es ging uns gut und wir sahen kein Unglück. Also sagen hier an der Stelle, ja, aber die vor uns haben es doch auch gemacht. Und ging es uns da nicht gut? Hatten wir da nicht Brot in Hülle und Fülle? Ich frage mich, haben die das vergessen, was gerade für ein Gericht über Jerusalem und ganz Juda gekommen ist? Ja? Wie sehr stützen sie sich da auf ihren eigenen Verstand? Lasst uns noch reinschauen in einen anderen Propheten, was der über das Volk sagt. Da ist, beziehungsweise was Gott an der Stelle sagt, Jesaja gibt das nur wieder. Wir schauen rein in Jesaja 29 und 30. Ab Vers 13 lese ich, 29 ab Vers 13. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen müsse. Weh denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finsternis bleiben wollen und sprechen. Wer sieht uns? Wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um? Wie verdreht ihr alles ins Gegenteil? als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Und gleich ist ein Kapitel später, da wird es nochmal ganz deutlich, was Gott für eine Botschaft da sendet. So geh nun hin und schreib es vor ihn nieder auf eine Tafel und zeichne es in einem Buch, dass es bleibe als Zeuge für immer und ewig. Niedergeschrieben, wir, ja, die wir jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende sogar später leben, können das auf ewig noch lesen. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Kinder, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Schauern, was wahr ist, sollt ihr uns nicht sagen, sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist. Redet zu uns, was wir gerne hören. Redet zu uns, was angenehm ist. Schaut, was täuscht. Das haben sie natürlich nicht wirklich so gesagt, gehe ich zumindest schwer von aus. Aber das ist, was in ihren Herzen drin gewesen ist. Ja? Das hält ihnen Gott vor. Weicht ab von dem Wege, geht aus der rechten Bahn. Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. So, jetzt machen wir einen großen Sprung. Es hat sich nicht ganz viel geändert. Wir gehen ins Neue Testament. Dort tritt jetzt Jesus auf und lehrt das jüdische Volk und er spricht zu den Pharisäern. Und es ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Die Knechte des Weingärtners und zuletzt auch den Sohn des Weingärtners den Erben töten wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleichnis vor Augen habt, sonst könnt ihr euch das vor Augen führen, aber es geht um Jesus und es geht darum, wie vorher es in Jeremia hieß, Gott hat seine Knechte, seine Propheten gesandt und die Propheten wurden halt nicht gehört. Und sie wurden geschlagen und sie wurden getötet, verfolgt. So, das ist der Kontext. Wir lesen ab Vers 16. Als sie, das meint hier die Schriftgelehrten und Hohenpriestern, das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Ja, also sie widersprechen Jesus. Er aber, Jesus, sah sie an und sprach, was bedeutet dann das, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben? Also es gab einen guten Baustein, den haben sie verworfen, den wollten sie nicht haben. Und der ist zum Eckstein geworden, also darauf wird aufgebaut. Ja, so ein Eckstein beim Haus, ja. Also den guten Stein habt ihr verworfen, aber er ist trotzdem zu einem Grund geworden, auf dem aufgebaut wird. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und Hohepriester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Okay, also ihr stellt euch vielleicht jetzt die Frage, okay, Jonas, jetzt geht es die ganze Zeit ums Volk Israel. Ja? Altes Testament, Jeremia, Jesaja, was hat das denn jetzt mit uns konkret zu tun? Ja? Also wir haben gezeigt, damals beim Volk Israel, das war untreu. So, jetzt schauen wir ins Neue Testament, jetzt sehen wir, es hat sich über die Jahrhunderte nichts geändert. Also schon vielleicht eine Frage, die aufkommen muss, könnte es hier mit einem Menschheitsproblem zusammenhängen? Aber man könnte ja noch sagen, ja, hier geht es aber jetzt ja nur um die Juden und hier vor allem geht es ja gerade nur um die geistliche Elite. Wir schauen noch kurz in Markus 7 rein. Dort sagt Jesus, das ist nochmal ganz deutlich und er greift auch die Worte auf, die Jesaja gesprochen hat. Er aber sprach zu ihnen, richtig hat von den Heuchlern Jesaja geweissagt, also das andere Wort für Prophezeien, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie solche Lehren lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot, und das ist jetzt spannend, weil das steht in Jesaja nicht drin, aber das fügt Jesus jetzt an der Stelle bei. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichten könnt. Trefflich hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Überlieferung aufrichten könnt. Das erinnert sehr an das, was bei Jeremia gewesen ist, wo das Volk sagt, was wir sagen, was unser Mund sagt, das wollen wir tun, nicht was aus deinem Munde kommt. Jetzt könnte man immer noch sagen, ja, das betrifft ja nur die Juden. Wie sieht es denn mit den Heiden aus? Ein ganz kurzer Vers, um das abzuhandeln. 1. Korinther 1, 23. Sagt Paulus im Korintherbrief, schreibt er an die Korinther, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, das haben wir gehört, und den Heiden eine Torheit. Die Heiden, dazu zählen wir. die Heidennation, jetzt aus der jüdischen Perspektive. Das sind einfach die Nichtjuden. Denen ist es eine Torheit. Vielleicht ist der Begriff ein bisschen fremd geworden. Nichts anderes als Schwachsinn, könnte man das heute übersetzen. Für die Heiden ist das Schwachsinn mit dem Kreuz. Ja? Jetzt können wir sagen, für uns ist das nicht so. Ja, das ist auch richtig. Aber wenn wir uns das mal anschauen, gesellschaftlich, ob in Deutschland, ob in anderen Ländern oder so, ist das denn nicht Deutschland gerade oder die westliche Kultur das beste Beispiel dafür, dass das Kreuz einfach, dass es gar nicht mehr ein Ärgernis ist, wie bei den Juden, sondern dass es einfach als Schwachsinn angesehen wird. Was hat mir das zu sagen? Das ist völlig töricht. So, jetzt könnte man einen Punkt setzen und sagen, ja, mit der Welt und der Gesellschaft, die geht den Bach runter. Richtig, ja. Aber was hat es mit uns zu tun? Da sind wir noch nicht angekommen, aber da sind wir jetzt. Schauen wir, wen es denn noch betrifft. Markus 10. Und Jesus geht hinaus und dann kommt einer und der läuft auf ihn zu. Also er sucht ihn. Ja? Das finde ich schon mal spannend. Er begegnet ihm nicht einfach beiläufig, sondern einer lief herbei, heißt es. In Matthäus Evangelium, also wenn man die Evangelien nebeneinander liest, lesen wir, dass es ein Jüngling ist. Und in Lukas 18 lesen wir, dass es ein Oberer ist. Ja? Vermutlich wird es ein oberer Gelehrter gewesen sein und keiner von den Römern mit Macht oder sowas, weil es wird vom Kontext hier deutlich, dass es ein Jude ist. Also er wird ein geistlicher Oberer gewesen sein und ein Jüngling ist noch niemand, der ganz erwachsen ist, sondern ja ein junger Mann, tendenziell noch ein bisschen jünger als ein junger Mann. So Adoleszenzphase. Und dieser kniete vor Jesus nieder. Also er wirft sich vor Jesus nieder und fragt ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das ist ja ein aufrichtiges Fragen. Aber Jesus sprach zu ihnen, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten. Also er zitiert das mosaische Gesetz. Wir befinden uns ja noch im alten Bund, Jesus ist schon gekommen. Aber er spricht zu ihm in diesen alten Bund. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also er zitiert hier aus den 10 Geboten. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Nicht erst seit gestern, sondern ich bin schon länger dabei. Ich halte das. Und Jesus sah ihn an und sagt jetzt nicht, hör mal, du überhebst dich hier gerade. Das ist nicht zutreffend, was du sagst. Ja? Sondern Jesus sah ihn an und nachdem er das gesagt hatte, heißt es, er gewann ihn lieb. Jesus schaut diesen jungen Mann an, wie er sich demütig dahin begibt und sagt, Herr, ich will das ewige Leben haben. Und er gewinnt ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Er sagt nicht, dir fehlt ganz viel, sondern eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon. Und dann als Begründung steht dabei, denn er hatte viele Güter. Mich hat diese Geschichte oft traurig gemacht, weil ich denke, da ist doch einer richtig fromm. Und nicht erst, dass der mit Mitte seines Lebens denkt, jetzt kann ich mal über Gott nachdenken. Nein, von Jugend an will der das Rechte tun und will der Gott nachfolgen und hält sich an das mosaische Gesetz, wie es ihm gegeben worden ist. Was will der denn noch mehr tun? Ja? Und er kommt zu Jesus und sagt, ich will das ewige Leben, was kann ich tun? Ja? Aber er hat eine Erwartungshaltung, wie die Antwort ausfallen darf. Noch ein Gebot hätte es geben dürfen. Ja, noch eine Regel oder sowas, ja. Vielleicht auch, wir treffen uns mal hin und wieder und da machen wir so ein bisschen Mentoring oder sowas, aber Jesus gibt ihm eine radikale Antwort und die passt nicht in seine Vorstellung. Das passt nicht zu dem Rahmen, den er gesetzt hat für das Möglichen. Wir gehen noch in einen weiteren Text im Neuen Testament, weil hier könnte man immer noch sagen, ja, der befindet sich ja noch, der ist Jesus ja noch nicht richtig nachgefolgt. Also Jesus ruft ihn zur Nachfolge, aber er folgt ihm nicht nach. Jetzt sehen wir, wie es auch die Nachfolger betrifft. Und es geht gar nicht mal nur um die 12 Jünger, sondern sehr allgemein um die, die Jesus nachfolgen. Wir schauen in Johannes 6. Kontext, gerade war die Speisung der 5000 ein heftiges Wunder. Ja? Also abgefahren, was die erlebt haben. Nur, dass man das vor Augen hat und am nächsten Tag, dort befinden wir uns jetzt. Das ganze Volk kommt wieder zusammen und, also was heißt das ganze Volk, aber das Volk versammelt sich wieder und begegnet ihm. Und da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Auch wieder aufrichtige Frage eigentlich, ja? Gottes Willen zu tun, was sollen wir tun? Jesus antwortete ihnen und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen? Er hat ja gerade das abgefahrenste Zeichen überhaupt getan, aber sie fragen schon wieder nach einem Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben. Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Aber sie denken mit dem Bauch, ja, wie Philippa hat Martin vorhin zitiert, ja. Ihr Gott ist ihr Bauch vielleicht ein Stück weit, also oder zumindest haben sie ihren Fokus auf dem Bauch. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben ist, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und jetzt wieder Aufmerksamkeit richtig hochschrauben. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Vorher habe ich euch gesagt, merkt euch den Begriff Gehorsam, merkt euch jetzt den Begriff Murren. Ja, Murren, das ist so, ich sage es dir nicht richtig, aber innerlich bin ich da gar nicht konform mit. Ja, so ein bisschen Zähneknirschen. So, murrten die Juden über ihn. So. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, also denken wieder mit dem Verstand, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Wir denken zurück an das Volk, sie berufen sich gerade auf Mose mit dem Manna. Was tat das Volk bei Mose? Es murrte. Gott gab das Manna vom Himmel, sie sagen jetzt, sowas wollen wir auch. Aber als das Volk das Manna hatte, war es auch nicht zufrieden. Es fing irgendwann an zu murren, es murrte gegen Mose. Ja? Und damit auch gegen Gottes Willen. Und hier eigentlich genau das Gleiche, es ist eine Bestätigung eigentlich dessen. Es kann niemand zu mir kommen, denn ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Er sagt es nochmal. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Wie passend heute, dass wir das Abendmahl gefeiert haben, wo genau das ausgedrückt wird. Aber jetzt wird spannend, was Jesus noch sagt. Wir können da mitgehen und wir verstehen es auch aus heutiger Perspektive. Aber man versetze sich mal in die Perspektive der Zuhörer von damals. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wir können das jetzt aus der Perspektive des Abendmahls vielleicht bewerten und beurteilen. Aber man muss sich mal vorstellen, man kennt das Ganze nicht. Und dann kommt so eine Botschaft. Ja? Gerade speist er die 5000, sie wollen ihn quasi zum König machen, heißt es in Johannes. Ja? Und vielleicht dachten die Jünger, wow, jetzt kommt der geht der Messias richtig ab, ne? Jetzt kommt die Herrschaft und sowas. Und dann bringt er so eine Botschaft? Dann bringt er so eine Botschaft, wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, wie oft er das sagt, ja, leben um meinetwillen. Man stelle sich vor, man geht durch Detmold, durch die Fußgängerzone und da kommt einer daher und sagt das. Gut, der hat vielleicht auch in der Fußgängerzone keine Wunder gewirkt, ja, und ist vielleicht auch nicht ganz nüchtern. Aber die Botschaft, die muss man sich mal vor Augen führen, ja, die ist doch abgefahren. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte.
Also öffentlicher Rahmen, das sagt er jetzt nicht den Zwölfen irgendwo, ja, im Verborgenen. Viele nun seiner Jünger, und dieser, jetzt wird es richtig wichtig, das ist nämlich das, was daraus sich ableitet. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das deckt sich sehr mit der Botschaft im Alten Testament. Es ist eine andere Botschaft, aber auch eine harte Rede, die wir nicht ertragen. Etwas, was nicht unseren Vorstellungen entspricht. Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, da haben wir es wieder, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß. Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Und das Wort Glauben, Pistis im Griechischen, bedeutet genauso Vertrauen. Also man könnte auch hier übersetzen, es sind etliche unter euch, die vertrauen nicht. Die vertrauen mir nicht. Die folgen mir nicht, egal was ich lehre. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesandt, sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und jetzt die letzten Verse sind noch ganz wichtig und dann bin ich fertig mit Johannes 6. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Das heißt, sie gingen vormals mit ihm. Dann wenden sie sich ab, weil sie die Lehre nicht ertragen. Sie ertragen es nicht. Wie Marvin das gesagt hat, 2. Timotheus, es wird eine Zeit kommen. Manchmal frage ich mich, ob die Zeit nicht immer schon da war und immer da ist, aber vielleicht noch in einem größeren Maße, wo sie die gesunde und heilsame Lehre nicht ertragen. Und ganz ehrlich, rein vom menschlichen Verstand her gesehen, muss ich sagen, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Vielleicht nicht bei Jeremia und Jesaja, aber bei Jesus die Lehre, wow, das ist harter Tobak, ja. Aber Jesus hält ihnen das vor und sagt, also von da an wenden sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihnen. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Gerade waren es 5000, ja, großes Volkversammlung, ja, Volk versammelt. Und er hat quasi geschafft, also wenn das ein Unternehmer schaffen würde, ja, den würde man direkt feuern. Ja, und dann bleiben quasi noch die 12 übrig, so mehr oder weniger. Und er sagt, wollt ihr nun auch gehen? Er stellt ihnen die Frage, wollt ihr nun auch gehen? Jetzt ist spannend, was sie antworten. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt oder vertraut und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Seine Antwort ist nicht an der Stelle, ja, das war doch die einzig logische Lehre, die jetzt folgen musste nach der Speisung. Dass du jetzt sagst, wir müssen dein Fleisch und dein Blut zu uns nehmen. Ich glaube, die Jünger haben es in dem Moment auch nicht ganz gerafft und verstanden. Vieles verstehen sie erst im Nachhinein mit Jesus, dass er sagt, er muss den Tempel abbrechen und in 3 Tagen aufbauen und sowas. Verstehen sie erst nach der Auferstehung. Und dass er das Abendmahl gibt und einsetzt, das ist erst ganz am Ende, ja, wo er den neuen Bund stiftet. Sie verstehen das nicht unbedingt, aber sie machen das einzig Richtige an der Stelle, dass sie nicht sagen, ich setze auf meinen Verstand. Und das, was mir logisch erscheint und das, was Gott mir sagen darf, das, was er mir vorsetzt, was meinen Vorstellungen, meinen Rahmen und so entspricht. Sondern sie sagen, wir wissen, wer du bist. Und du bist Gott und ich bin Mensch. Und das, was du mir sagst, darauf will ich hören. Dem will ich Vertrauen schenken, dem will ich folgen. Es geht hier um Vertrauen und es geht hier um Gehorsam. Nicht zu murren gegenüber Gott. Sondern auch, wenn wir Dinge nicht verstehen. Vielleicht verstehen wir sie nachher. Die Jünger werden das nachher verstanden haben. Aber es kann Dinge geben, die verstehen wir bis an unser Lebensende hier auf der Welt nicht. Die werden wir vielleicht irgendwann mal beim Herrn beantwortet kriegen und klären. Ja? Aber da geht es dann um Vertrauen und um Gehorsam. Und sind wir ehrlich, Gehorsam mögen wir nicht so. Das ist gar nicht so bequem. Das ist gar nicht so gemäß unseren Vorstellungen. Aber im Prinzip ist das doch die Ursünde gewesen. Adam und Eva wollten nicht gehorsam sein gegen Gott. Ja? Und gleichzeitig, sie wollten ihm auch nicht vertrauen. Da sehen wir, wie Gehorsam und Vertrauen Hand in Hand gehen. Sie wollten Gott nicht vertrauen. Das heißt, das ist die Ursünde des Menschen, die natürliche Reaktion des gefallenen Menschen, nicht zu vertrauen und nicht gehorsam zu sein. Der Gehorsam Gott gegenüber ist aber die bewusste Reaktion des geheiligten Menschen. Es ist nicht eine Reflexreaktion, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Das ist es, worauf es ankommt, und das ist der Unterschied zwischen dem echten Nachfolger und nur der, der temporär den Segen Gottes empfangen will. Der temporär den Segen Gottes empfangen will. Das ist nicht der echte Nachfolger. Das ist der, der will gespeist werden. Der will die Speisung der 5000. Der will das Manna vom Himmel haben. Segen, empfangen, empfangen, empfangen. Alles, was sich gut anfühlt. Aber wo es unbequem wird, da wendet man sich dann ab. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Ein wirklich abschließendes, letztes Positivbeispiel. Wir werfen nochmal den Blick zurück zu Micha. Also Blick zurück ins Alte Testament und gehen dort zu Micha. Micha ist ein Prophet gewesen, der besticht durch Redlichkeit und Aufrichtigkeit, Gottesfurcht und Gottestreue. Wider den Strom. Sei ein lebendiger Fisch. Das hat Micha durch und durch, wenn er das Lied gekannt hätte, hat er das verkörpert. Ja? Er schwimmt komplett gegen den Strom. Kontext, der König Ahab, der will in den Krieg ziehen und der fragt seine Propheten, das sind 400 Stück, und fragt sie, Entschuldigung, meine Stimme, wird Zeit, dass ich zum Ende komme. Deutliches Zeichen. Fragt seine 400 Propheten, soll ich hinaufziehen in den Krieg? Und kollektiv, alle 400 sagen, zieh hinauf, du wirst siegreich daraus hervorgehen. Und dann wird er aber noch überredet, auch noch Micha zu fragen, der ist bei ihnen in Ungnade gefallen. Deswegen hat er den vorher nicht gefragt. Und dann lässt er aber doch noch mal zu Micha hinsenden. Und da lesen wir, 2. Chronik 18, die Verse 12 und 13. Und der Bote, also den Ahab gesandt hat, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig, einheitlich, ja, einhellig, gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Völlige Verstandesantwort. Völlig mit dem Strom geschwommen. Und was entgegnet ihm Micha? Und übrigens, auf Micha wartet danach Gefängnis, kärgliche Kost, ja, wenig Brot, wenig Wasser. Micha aber sprach so, wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Um es für uns heute auf einen Punkt zu bringen, was Gott lehrt, davon will ich reden. Was Gott lehrt, das will ich halten. In diesem Sinne, Gott befohlen. Amen.